Ist das die Daseinsberechtigung von Kunst, dass sie Veränderung erzielt im Leben von uns Menschen?
Das ist sicher eine schöne Art, das zu sehen. Ich glaube, das ist eine der vielen Funktionen, die Kunst haben kann, Veränderung anzustoßen, Reflexionsfläche für Themen zu sein, eine Spielwiese zu sein für Dinge, die am Wachsen und am Entstehen sind und ja, einfach da dem Forschergeist irgendwie Raum zu geben.
Maria Neu studierte Psychologie und Anthropologie und heute ist sie Künstlerin und Fotografin, aber das Wissen kommt ihr nach wie vor zugute, denn mit viel Einfühlungsvermögen und mit viel Empathie schafft sie es dann schlussendlich, einzigartige Momente einzufangen, schafft sie es, Menschen auch zu berühren und schafft es auch, Geschichten zu erzählen hinter Fotos. Ein Fotoprojekt beinhaltete das Tagträumen. Für mich ganz interessant zu hören, auch wie man zu dem Thema kommt und auch, wo die Neugierde von Maria ist. Und mich hat es ganz besonders gefreut. Für mich ist es immer eine Aufgabe, spannende Persönlichkeiten rund um Tirol oder mit Tiroler Herkunft oder mit Tiroler Verbindungen zu finden. Und Maria war eine Empfehlung und umso mehr freut es mich, dass ich so auf sie gekommen bin und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Maria Neu, wo es um verschiedene Themen wie Kunst geht, Schönheit geht, das Einfangen von Emotionen, die Bewertungen von Bildern, aber auch diese Muße und dass man sich einfach ab und zu zurücknimmt, um dann wieder neue Ideen einfangen zu können, die innere Stimme zu hören. Und ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gespräch mit Maria Neu. Wie hilft dir Anthropologie und Psychologie in deinem heutigen Schaffen, Maria?
Ja, hallo Robert, danke für die schöne Frage. Ja, das fragen mich tatsächlich viele Menschen, also vor allem die Psychologie interessiert die Menschen mehr. Mit der Anthropologie können sie meistens nicht so viel anfangen. Man kennt das auch unter Volkskunde oder Völkerkunde eigentlich. Ja, ich sage mal, es geht in beiden Feldern um Menschen und darum, wie Menschen so miteinander tun und wie sie miteinander das Leben gestalten, Feste feiern. Und es geht natürlich um den Menschen als Individuum mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Es geht um urmenschliche Themen, die uns alle betreffen, so wie zum Beispiel Kreativität oder so wie Emotionen. Und diese Themen haben mich immer schon interessiert. Und ich finde, dass tatsächlich in meinem Fotografieren ich ja immer mit Menschen zu tun habe und dieses Hintergrundwissen einfach so als Horizont gut gebrauchen kann, um einfach Menschen auch besser zu verstehen, besser zu spüren, um mir einklinken zu können, um eine Verbindung zu schaffen. Es entspannen sich in meinen Fotoshootings oft ganz interessante Gespräche. Eine Sache, die auch lustig ist, ich bin ja als Fotografin tätig und als Künstlerin und neuerdings auch als Lehrerin, also ganz wenig unterrichte ich auch Fotografie an einer Schule in Wien. Und was aber ganz lustig ist, die Kunden und Kundinnen, die zu mir kommen für die Fotografie, das sind sehr häufig Menschen, die selber was mit Psychologie zu tun haben. Also ich habe sehr oft Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, Psychologen. Das ist so fast eine richtige Zielgruppe von mir, ohne dass ich mir das jemals ausgesucht hätte. Die finden mich einfach und ja, das ist natürlich dann immer sehr spannend, wenn man da so ein bisschen quasi fachkundig auch reden kann während dem Shooting und einfach interessante Gesprächsthemen findet. Aber das ist jetzt nur ein Thema, wie die Psychologie mich beeinflusst. Was vielleicht noch viel wichtiger ist, es formt einfach meinen Blick und es macht mich neugierig auf gewisse Themen, die ich dann zum Beispiel auch künstlerisch verhandle. Ich habe zum Beispiel eine Serie gemacht über Menschen, die tagträumen und die innehalten, die sozusagen einfach nichts tun, die ins Nahenkastel schauen. Und das ist ein Thema, das finde ich aus psychologischer Perspektive hochinteressant. Also wenn man sich überlegt, was passiert da im Gehirn, wenn wir einfach mal nichts tun. Und da wird so ganz ein eigenes Netzwerk auch aktiv, das Default Mode Network. Das springt immer dann an, wenn wir entweder sehr monotone Tätigkeiten machen oder wenn wir eben einfach mal innehalten und nichts tun und da passiert wahnsinnig viel. Also da wird ganz viel neu angeordnet. Da werden Informationen, Erinnerungen, Emotionen sortiert und irgendwie so ein bisschen teilweise gekübelt. Also es wird so aussortiert, was ist wichtig, was ist nicht wichtig für die eigene Identität. Und es ist eigentlich auch so ein Startpunkt für Kreativität. Und das ist auch ein Thema, das mich immer wieder sehr fasziniert und wo ich sehr gerne dorthin zurückkehre. Hat das so ein bisschen deine Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Die Frage, was ich immer gerade stelle, Maria, wie hält man das Tagträumen fest? Weil im Endeffekt, wenn du ja fotografierst und die Person beim Tagträumen ist, dann ist ja dann doch irgendwie eine Ablenkung da.
Ja, das ist natürlich tricky, das stimmt. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich behaupte, es ist mir trotzdem gelungen. Und zwar habe ich über einen Zeitraum von mehreren Jahren, ich weiß nicht, wahrscheinlich 70, 80 Leute fotografiert in einem sehr, sehr achtsamen Setting. Also ich habe tatsächlich auch sehr viel Wert drauf gelegt, in welchem Setting ich die Menschen fotografiere. Also ich habe ihnen ein sehr entspannendes Umfeld gegönnt, entweder bei mir im Studio, wo man eine sehr schöne Aussicht hat, auf einen Innenhof im Studio Totale, wo ich das eben mir mit anderen Kollegen, Kolleginnen teile. Oder auch bei den Menschen zu Hause oder auch bei mir zu Hause. Und oft habe ich so Vogelgezwitscher quasi als Musik aufgelegt, als Hintergrundmusik, wo man heute auch weiß, dass das Menschen total beruhigt. Und dann habe ich uns einfach Zeit gegeben. Also mir als Fotografin und aber auch meinen Models. Ich habe ihnen vorhin schon dann immer gesagt, das wird jetzt so 20 Minuten dauern ungefähr. Ich werde in dieser Zeit nicht reden. Wir sitzen uns gegenüber und ich habe die Person einfach eingeladen, ihren Gedanken nachzufolgen und habe fotografiert, auch mit leisem Auslöser, so dass die Person also wirklich mit der Zeit halt dann in so einen kleinen Trance-Zustand auch kommen konnte. Also auch wenn es natürlich eine künstliche Situation war, wenn du 20 Minuten da hockst, ohne dass da jetzt jemand mit dir redet und ohne dass irgendwas passiert, früher oder später kommst du ins Tagträumen. Also das lässt sich gar nicht vermeiden. Und ich habe dann natürlich einen Haufen Fotos auf der Kamera gehabt und das war sozusagen dann die große Kunst, da auch auszusortieren, welche Fotos sind wirklich brauchbar und gut geeignet und besonders authentisch oder stimmig oder wie auch immer man das sagen will. Und ja, es sind dann auch, ich denke, vielleicht so 20 Porträts übrig geblieben. Also nicht in jedem Shooting ist wirklich was entstanden, was ich dann so versunken gefunden habe, dass ich es wirklich verwenden wollte. Aber das ist häufig. Also wenn ich Kunstprojekte umsetze, da ist einfach sehr viel auch Ausschuss dabei oder da ist sehr viel Versuchen. Und dann am Ende ist dann so ein Destillationsprozess, wo man wirklich auf den Punkt kommt.
Abgesehen von der authentischen Wirkung und der Stimmigkeit, gibt es da weitere Bewertungsfelder, die du hast?
Um ein Bild auszusuchen? Meinst du?
Genau. Ja, genau.
Ja, es muss einen halt irgendwie so treffen einfach. Also es muss einen irgendwie nicht loslassen. Also vielleicht ist eine Antwort, dass man da länger neugierig ist, wenn man es anschaut. Also ich finde, manche Bilder müssen sich einfach auch so mit der Zeit ein bisschen bewähren. Ich habe oft viele Bilder in der Auswahl und schaue sie mir immer wieder und immer wieder an. Manche drucke ich mir dann aus und hänge sie mir auf und schaue sie länger an. Und wenn die nach vielmaligen Hinschauen immer nur stark sind und mich immer nur irgendwie beruhigen oder interessieren oder neugierig machen, dann haben sie die Chance, dass sie vielleicht ein gutes Bild sind.
Wie wählst du die Menschen aus für die Shootings?
Mal in dem Fall habe ich das sehr pragmatisch gemacht. Da habe ich dann eine Zeit lang einfach alle fotografiert, die so herum waren und wo ich mir gedacht habe, wäre doch cool, dieses Gesicht zu fotografieren. Also da habe ich dann einfach Menschen aus meinem Umfeld gecastet und gefragt und das waren eigentlich alle auch, ich glaube, ich habe keine einzige Absage gekriegt, es waren alle bereit, da mitzumachen und waren auch neugierig und fanden das irgendwie lustig. Und ja, also es war dann eher für mich so ein Prozess, dass sie dann eben viele Menschen fotografiert habe und dann vielleicht das Foto aber gar nicht in der Ausstellung verwendet habe. Also das sozusagen den Menschen dann auch zuzumuten, dass sie mir jetzt diese Zeit geschenkt haben und diesen Aufwand gemacht haben. Und dann aber ist vielleicht kein Foto dabei. Aber es ist ganz gut gegangen, weil man kann das ja auch dann immer so erklären, dass es halt einfach eine Serie ist und dass die so eine innere Stimmigkeit auch haben soll. Und dass das quasi das Kriterium ist. Und das haben die Leute dann schon auch verstanden. Manche waren auch nicht im ersten Moment so ganz glücklich über dieses Porträt, weil wenn man so beim Tagträumen fotografiert wird, da kann man schon einmal sehr nachdenklich oder auch fast vielleicht traurig oder ja, sehr ungewohnt reinschauen, also so wie man sich vielleicht sonst nicht kennt. Aber auch da gab es dann Menschen, die sich mit der Zeit dann so an diesen Anblick auch gewöhnt haben und dann irgendwie auch stolz waren, dass sie Teil davon sind. Und jetzt ist das einfach eine eigenständige Serie, die HW 2021 das erste Mal ausgestellt. Nein, 22. Und die wird jetzt auch eben im Juni im Fotoforum auch wieder gezeigt, das erste Mal auch in Tirol.
Wie findet man seinen eigenen Fotografierstil?
Ja, das ist ein Prozess, der hört, glaube ich, nie auf. Also man ist sich immer irgendwie selber auf der Spur und auf der Fährte. Wichtig ist, dass man ganz viel ausprobiert und ganz viel neugierig ist und teilweise auch, dass man es mit anderen Menschen bespricht, dass man sich Feedback einholt, aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil oft Feedback von außen, wenn das Menschen sind, die es nicht gewohnt sind, da einen förderlichen Zugang zu haben, können auch ganz viel kaputt machen. Also da soll man sehr gut aufpassen, wem man sozusagen so ein frühes Werk oder so frühe Versuche oder so zeigt. Also das müssen wirklich, da muss man irgendwie sorgsam damit umgehen, dass man das nicht sich in einem frühen Stadium quasi kaputt machen lässt, wenn man nur am Probieren und am Suchen und am Finden ist. Also ich würde mal sagen, man soll seiner Neugier folgen und immer auf so eine Resonanz halt achten, wenn man die Fotos anschaut und selber in Resonanz geht mit dem, was man fotografiert hat. Also wenn man sich selber davon berühren lässt, was dabei rauskommen ist, dann ist man, glaube ich, schon mal auf einem sehr guten Weg. Und ja, wichtig ist, sich auch natürlich ganz viel anschauen. Also sich inspirieren lassen von anderen Künsten, von anderen Bildern, aber auch Filmen, auch Musik. Also ich glaube, es geht eigentlich darum, um einen Prozess der Selbsterkenntnis. Also immer mehr draufkommen, was betrifft mich oder was spricht zu mir? Also für welche Frequenz in der Welt habe ich persönlich einen Sensor? Und da hat ja jeder Mensch, hat ja da einen anderen Sensor. Und das ist auch gut so und das ist auch valide so. Und das ist ganz wichtig zu respektieren, dass da jeder so ein bisschen einen anderen Sensor hat, aber auch sozusagen seinen eigenen Sensor zu respektieren und radikal auch wertzuschätzen und wichtig zu nehmen.
Bezüglich deinem Projekt beim Tagträumen, hat das nur wegen der Psychologie mit dir resoniert?
Na, gar nicht. Also das mit der Psychologie, das war eigentlich auch eher so im Nachhinein, dass mir das dann aufgefallen ist, wie viele Themen da eigentlich drinstecken, eben aus der Kognitionspsychologie und Wahrnehmungspsychologie. Das war dann eher so zu einem Zeitpunkt, wo ich versucht habe, dafür Worte zu finden und das auch in einer Ausstellung irgendwie interessant mit Text zu vermitteln. Also sozusagen Bedeutungsebenen zu finden, die sowieso in dem Projekt schon drinnen sind, die man aber vielleicht selber noch nicht so bewusst gehabt hat. Da ist das mit der Psychologie gekommen. Aber ursprünglich hat mir eigentlich einfach dieser Ausdruck so fasziniert an Menschen. Und das ist ganz zufällig entstanden. Da habe ich eigentlich nach so einem Thema gesucht für ein Fotoprojekt. Da habe ich so eine künstlerische Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, wo man so eine freie Serie umsetzen sollte. Und ich habe recht lange nicht gewusst, was ich eigentlich machen möchte. Und habe so verschiedene Anfänge von Serien gehabt, wo ich einfach mal drauf losfotografiert habe. Und im Zuge so eines Porträtshootings war dann zufällig so ein Ausdruck dabei. Also, dass eine Person gerade ganz die Kamera vergessen hat und so ins Nahenkastel geschaut hat. Und also, das hat mir einfach getroffen wie ein Blitz, als ich dieses Foto gesehen habe. So, ich habe einfach gemerkt, boah, das macht was mit mir. Das finde ich großartig. Das schaut komisch aus. Aber ich kann nicht wegschauen. Das ist irgendwie cool. Und dann, ja, ist das so entstanden, dass ich einfach begonnen habe, diese Momente zu sammeln. Also so Porträts mit diesen Ausdrücken zu sammeln. Also es war einfach die Faszination an dem, wie Menschen ausschauen, wenn sie vergessen, dass sie, also wenn sie ihr Umfeld eigentlich vergessen, wenn sie so ganz für sich sind und wenn sie die Kamera vergessen. Das hat mich fasziniert und dann bin ich so ein bisschen für mich verliebt in dieses Thema oder in diesen Look und dann bin ich auf Jagd gegangen und habe einfach gesammelt. Und dann habe ich das ein paar Jahre lang wirklich so immer mehr nebenbei betrieben und immer wieder diese Shootings gemacht. Ich habe mich auch gefragt, was mache ich denn da eigentlich? Also was soll denn das? Oder warum interessiert mich das so? Und das ist dann eigentlich erst, indem ich das aber ernst genommen habe und mir gedacht habe, na, wird schon was dran sein, wird schon relevant sein. Erst dann sind so nach und nach so Geschichten und Bedeutungen zu mir gekommen. Ebenso wie dieses, was da alles mit dem Default Network, was da alles im Gehirn passiert und dass das eigentlich der Startpunkt von Kreativität ist. Und das hat mich dann sehr, sehr fasziniert. Und dann habe ich auch zu der Zeit viel zum Thema Muse und Innehalten, so aus dem buddhistischen Kontext gelesen und aber gar nicht nur buddhistischen Kontext, dann ist im Radio habe ich dann einen Beitrag gehört auf Ö1 von der Doris Ingrisch. Das ist eine Soziologieprofessorin, die zu dem Thema geforscht hat. Und viel, viel früher irgendwann einmal habe ich einen Zeitungsartikel über das Thema Muse gelesen. Der hat mich damals schon so wahnsinnig irgendwie inspiriert und fasziniert von Hartmut Rosa. Und irgendwie ist dann so dieses ganze Thema für mich halt in diesen Porträts von den Menschen, die innehalten, kulminiert. Und ich habe irgendwie für mich so gemerkt, boah, das ist total ein wichtiges Thema. Und das ist nicht, also darüber redet man nicht. Und das ist so unterschätzt eigentlich, so diese Langsamkeit, dieses Innehalten, die Bedeutung von Pausen. Und ich habe dann einfach begriffen, dass es in meinem eigenen Leben total wichtig ist, diese Räume zu haben. Und es war wie so eigentlich ein mir das Zurückerobern oder Zurückkämpfen, weil in mir selber drinnen da so eine Abwertung stattgefunden hat die ganze Zeit von eben Pausen und Ruhe geben und innehalten. Also das war nichts, was mir jetzt gut vorgelebt worden ist oder was mir leicht gefallen wäre. Ich habe immer das Gefühl, muss eigentlich die ganze Zeit tun. Und mich da aber dann künstlerisch damit zu beschäftigen und dann eben nicht nur künstlerisch, sondern auch intellektuell, hat mir irgendwie sehr geholfen, dem Ganzen mehr Wert in meinem Leben zu geben. Also das war so eine richtige, also da habe ich mir so richtig was reingeholt durch diese künstlerische Auseinandersetzung, habe ich mir richtig was, weiß ich, für meine Lebensgestaltung reingeholt.
Ist das die Daseinsberechtigung von Kunst, dass sie Veränderung erzielt im Leben von uns Menschen?
Das ist sicher eine schöne Art, das zu sehen. Also ich glaube, das ist eine der vielen Funktionen, die Kunst haben kann, Veränderung anzustoßen, eine Reflexionsfläche für Themen zu sein, eine Spielwiese zu sein für für Dinge, die am Wachsen und am Entstehen sind und ja, einfach da dem Forschergeist irgendwie Raum zu geben. Aber ich weiß gar nicht, ob Kunst, ja, also sehr interessante Frage, warum braucht Kunst überhaupt eine Daseinsberechtigung? Oder ist es vielleicht einfach was sowas Urmenschliches ist, dass wir gar nicht anders können, als uns künstlerisch auszudrücken? Also schon, hat ja schon in der Steinzeit Gemälde gegeben an den Wänden. Und also vielleicht ist es einfach so nah an unser Menschsein dran, dass es irgendeine Funktion auf jeden Fall für uns haben muss. Sonst würden wir es nicht machen. Und es kennzeichnet ja tatsächlich uns als Menschen auch. Also es ist ja nichts, was Tiere machen. Soweit ich weiß. Aber vielleicht wissen wir da auch ganz viel noch nicht.
Ab wann ist Fotografie Kunst?
Ja, das ist eine interessante Frage. Finde ich ganz schwierig, da jetzt so eine Grenze festzustellen. Üblicherweise sagt man ja, dass das was ist, was quasi die Außenwelt entscheiden soll, ob etwas Kunst ist oder nicht Kunst. Und ich finde, dass wir sehr oft einen hohen Kunstbegriff haben. Also quasi nur, was in den Museen hängt, ist Kunst. Und vielleicht ist es auch nützlich, ja, da so ein bisschen relaxter damit zu werden. Und vielleicht, wenn die Person, die das schöpft und die das Gefühl hat, das ist Kunst, dann kann es vielleicht auch Kunst sein. Aber da wird sicher auch andere Meinungen dazu geben. Vielleicht geht es darum, dass ein Bild mehr vermittelt, als jetzt nur eine Funktion zu erfüllen, also eine Werbefunktion zum Beispiel zu erfüllen. Also wenn ein Bild mehr Ideen oder Emotionen vermittelt und ein bisschen vielschichtiger ist, vielleicht kann man es dann in den Kunstkontext stellen. Was glaubst denn du?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe mir die Frage gestellt, kann jedes Foto zur Kunst werden? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, dass das sehr viel mit der Geschichte dahinter hängt. Und ich glaube, dass da eben dieser Werbegedanke mitschwingt. Ist es nur ein Mittel zum Zweck? Oder ist das Bild wirklich ein Zweck? Weil wenn das Bild schon das eigentliche Zweck ist und nicht ein Mittel zum Zweck, dann hat es ja Daseinsberechtigung. Es hat auch eine Daseinsberechtigung, wenn es ein Mittel zum Zweck ist, aber die Intention ist ja ganz andere.
Mhm.
Und mir hat es sehr gut gefallen, was du gesagt hast, dass ja Kunst immer im Ermessensspielraum von anderen Menschen liegt. Also jeder andere Mensch oder jede andere Person kann bewerten, ist etwas Kunst oder nicht. Und auch was du gesagt hast mit der Vielschichtigkeit, weil ich glaube, dass das ja mittlerweile die große Kunst ist, in einer Welt der Oberflächlichkeit Vielschichtigkeit wieder zu entdecken. Oder? Also wie siehst du das als Psychologin und Künstlerin und Fotografin?
Ja, also das liebe ich ja auch an der Fotografie und an Bildern generell, dass so viele Ebenen darin Platz haben und dass es eben eine Projektionsfläche für so viele unterschiedlichen Themen sein kann. Und ja, damit einfach ein sehr nützlicher Spiegel ist für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als einzelne Person mit den Themen, mit den Gefühlen, die uns beschäftigen. Man kann sich einfach in einem Kunstwerk oder in einem Bild oder einer Fotografie, wenn die einen irgendwie packt, man kann sich in dem, finde ich, so baden. Also man kann da drin verweilen und sich ein Stück weit so einklinken und ein Stück weit die Welt ein bisschen mehr verstehen oder so. Also, oder sich selber ein bisschen mehr verstehen oder so. Oder auch verstanden fühlen. Also für mich ist oft gute Fotografie oder Fotografie, die mich anspricht, zu betrachten, wirklich ein Trost. Also das kann mich so wirklich so innerlich berühren und trösten, weil mir da irgendwas angeboten wird, was mich einfach erfüllt. Und das ist, finde ich, das Potenzial von Bildern. Und aber gleichzeitig diese Vielschichtigkeit heißt ja, dass, weil ich jetzt da ein Thema drin sehe, ist das nicht das Einzige, was da drin steckt, sondern da gibt es noch viel mehr. Und jemand anderer hat da vielleicht dann einen anderen Zugang und kann was ganz was anderes rauslesen. Und das finde ich einfach sehr faszinierend.
Wie gehst du mit deiner inneren Kritikerin um? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast aus einer ganzen Serie 20 Bilder, 20 Porträts ausgewählt, wann kommt es bei dir zum Zweifel, wo du sagst, naja, vielleicht hätte ich eins weggeben sollen oder vielleicht eins dazugeben sollen? Ist ein Projekt jemals abgeschlossen bei dir? Oder ist da immer ein Zweifel, der was dabei ist?
Ja, das sind ganz viele sehr, sehr wichtige Fragen, die du da ansprichst. Also Projekte sind niemals abgeschlossen. Projekte sind höchstens mal, haben so ein bisschen Hackerl, dass sie vielleicht mal jetzt in der Welt schon mal draußen sind. Also so ein Zwischenstand ist vielleicht schon mal abgeschlossen, wenn man eine Ausstellung gemacht hat oder wenn man eine Serie irgendwo veröffentlicht hat, dann ist das mal so vorübergehend irgendwie so ein Zwischenstand in der Welt draußen. Manchmal ist das auch good enough, so dass man sich denkt, okay, mehr muss ich jetzt da zu dem Thema auch gar nicht mehr machen. Aber grundsätzlich ist es nie abgeschlossen. Also ich könnte immer noch Menschen beim Tagträumen porträtieren bis ans Ende meines Lebens und es wäre wahrscheinlich eine lohnenswerte, spannende Aufgabe, die immer jetzt aber momentan nicht stelle. Also für mich ist dann oft so ein Gefühl, jetzt ist einmal gut oder so. Also wo ich vielleicht das Thema für mich genug ergründet habe, dass ich da so mal einen Zwischenpunkt machen kann und mir dann auch anderen Themen hinwende. Das Thema mit der inneren Kritikerin, das ist ganz kompliziertes, finde ich. Weil es gibt natürlich immer diese Stimmen, die dann einem alles vermiesen wollen. Also das habe ich auch ganz, ganz oft. Also wurscht, ob das jetzt bei der Bildauswahl oder beim Fotografieren selber oder beim Aufhängen einer Ausstellung. Also es gibt immer auch diese innere Kritikerin, die ist so ein bisschen nörgelig und der ist nie was gut genug und die will es einem irgendwie vermiesen. Und es ist ganz wichtig, die aber quasi zu bändigen und da nicht zu groß werden zu lassen und da zu verstehen, die ist da, die wird da nie weggehen und mit der muss man irgendwie umgehen. Und das ist aber ein schwieriger Prozess tatsächlich. Also jetzt, wenn ich nur denke an die letzte Ausstellung, die ich jetzt mit der Eva Schliegel vorbereitet habe. Und also das waren 3 Tage, wo wir jetzt aufgehängt haben und am Anfang habe ich gedacht, na, das ist alles eine Chance. Das ist alles eine Chance, das ist nicht gut genug. Die Ausarbeitungen sind nicht perfekt und eigentlich sind ja auch die Fotos jetzt, wenn man so ganz genau schaut, eigentlich auch nicht so super. Also da war so ganz viel Angst am Anfang, dass das nicht genügt. Und ich habe dem dann so richtig zuschauen können, wie von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde das so einfach besser worden ist. Und was man dann halt einfach auch braucht als Mensch, der kreativ tätig ist, und das sind potenziell wir alle, erstens, man braucht guten Zuspruch von anderen Menschen, die einen darauf aufmerksam machen, dass man da jetzt vielleicht gerade im Perfektionismus verfangen ist oder dass das ja alles total gute Form annimmt und so, dass man da so wieder ein bisschen die innere Kritikerin eindämmen kann. Und zum anderen, man braucht einfach auch die Zeit, dass man dem Prozess die Zeit gibt, dass sich das entfalten kann und dass sich die Form findet, dass das gut wird. Und das ist einfach ein Prozess. Und als dann die Bilder wirklich jetzt gehängt sind und die Auswahl dann final fertig war und die Bilder sozusagen im Raum wirken konnten, da war dann in mir so ein Gefühl wieder von Stimmigkeit und von, na, das wird gut. Und das ist auch gut genug. Aber es ist tatsächlich immer wieder ein Prozess, dass man diese innere Kritikerin eindämmen muss. Also ich finde, das gehört zum Kreativschaffen genauso dazu, wie das Kreieren selber. Dieses Geduld haben mit diesem Anteil in sich, der das behauptet, es sei nicht gut genug. Geduld haben und den erkennen als solchen und dem nicht die ganze Herrschaft übergeben, sondern immer wieder sich das Ruder zurückholen. Und gute Gefährten, die einen da so ein bisschen in schlechten Momenten dann einfach dran erinnern, dass das schon alles ganz gut läuft.
Hattest du einmal das Gefühl, dass du es jetzt geschafft hast? Sehr allgemein formuliert, jetzt geschafft, also dass du erfolgreich bist oder dass du endlich angekommen bist?
Grundsätzlich ist das ein sehr flüchtiges Gefühl. Ich habe das schon in manchen Momenten gespürt. Ich kann aber jetzt nicht behaupten, dass das mein grundlegendes Lebensgefühl ist. Und ich glaube, die Momente, wo ich es am allermeisten spüre und wo ich am allermeisten Stimmigkeit und Resonanz spüre, und deswegen mache ich das ja auch, ist tatsächlich, wenn ich Fotoausstellungen mache und wenn die fertig sind und wenn die Räume quasi mit dem Spirit, mit dem Geist und der Seele von den Bildern oder Exponaten gefüllt sind, wenn die Räume sozusagen so ganz durchtränkt sind von dieser Stimmung, von dieser Atmosphäre, von dieser Vielschichtigkeit, also von diesen vielen Geschichten, die da mitschwingen und anklingen auf meistens eine sehr poetische Art und Weise. Wenn ich durch diese Räume gehe und dann mir denke, wow, das ist durch meine Arbeit in die Welt gekommen und natürlich auch die Menschen, die das unterstützen, dann ist das so ein Gefühl von Stimmigkeit und von Stolz und angekommen sein. Also ich glaube, das sind die Peak-Momente, wo ich das so spüre.
Was denkst du, kommt durch dich alles in die Welt?
Oh, das sind sehr schöne Fragen. Also ich glaube, es ist schon so eine hartnäckige Liebe zur Kreativität und so eine hartnäckige Idee, dass das Sinn macht und wertvoll ist und dass das was ist, was wir Menschen verfolgen sollten, also jeder und jede auf ihre Art und Weise. Das ist eine Liebe zur Muße, zur Langsamkeit, zu schönen Orten, eine Naturverbundenheit, die ich einfach immer wieder sehr mit viel Begeisterung spüre und auch vermittle. Und es ist, glaube ich, auch so eine Sensibilität für das, was andere Menschen beschäftigt. Es ist eine große Frage und Auseinandersetzung, was Frau sein in unserer Gesellschaft heute bedeutet und ein Forschen. Und es ist ein großer Genuss an gutem Essen, den ich kultiviere und irgendwie ja auch in meinem Leben einfach dem immer wieder Raum gebe. Aber das ist jetzt wirklich also eine ganz unvollständige Liste to be continued. Ich glaube, jeder von uns kann da ja ganze Bücher füllen, was durch ihn, durch sie in die Welt kommt.
Ich habe mir zuletzt immer wieder eine Frage gestellt, Maria, und vielleicht kannst du sie beantworten. Also die passende Antwort habe ich noch nicht gefunden, weil du hast sehr viel darüber gesprochen, über Sinn und auch Zweck, beziehungsweise dass man auch kreative Arbeit leistet. Und dass da auch die Leidenschaft ist. Woran erkennt man den Unterschied, ob man bei etwas Leidenschaft hat oder ob man süchtig ist? Ist es die Leidenschaft, Schönheit festzuhalten? Oder ist man zum Beispiel süchtig? Also ich verwende jetzt bewusst nicht deinen Namen, also im folgenden Szenario, dass man die Leidenschaft hat, Schönheit einzufangen und zu repräsentieren oder anderen zu ermöglichen, sie zu sehen. Oder ist es vielleicht die Sucht danach, immer mehr Schönheit zu entdecken in der Welt?
Ja, da müsste man sich halt jetzt mal anschauen, wie definiert man Leidenschaft, wie definiert man Sucht? dann könnte man vielleicht da bessere Abgrenzung machen. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass es da einfach so Schnittmengen gibt, dass Leidenschaft und aber auch ein Suchterleben sich teilweise ähnlich anfühlen, vielleicht auch ähnliche biochemische Prozesse im Hirn dafür zuständig sind. Aber dann müsste man halt schauen, wann kippt die Leidenschaft in die Sucht? Also was ist das, was es wirklich unterscheidet? Und vielleicht hat es dann mit einem gewissen Leidensdruck zu tun. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Suchterkrankung hat, dann ist man ja nicht mehr frei wirklich. Also man ist ja dann nicht mehr so selbstbestimmt, wie man eigentlich gern wäre, sondern man wird ja von der Sucht kontrolliert. Und es hat ja dann auch selbstschädigende oder fremdschädigende Komponenten, wenn es sozusagen ein pathologisches Verhalten ist. Vielleicht wäre das so eine Trennlinie, dass man schaut, also wo kippt die Leidenschaft in was einem selber oder auch der Welt oder anderen Menschen nicht mehr gut tut. Und das ist sicher ein fließender Übergang, oder? Also es gibt ja viele Menschen, die begeistert sind und dann aber in Wirklichkeit, wenn man genauer hinschaut, sind sie Workaholics und sind eigentlich getrieben von Anerkennung oder so. Und vielleicht war da trotzdem ursprünglich eine Leidenschaft für ein gewisses Thema, aber irgendwann einmal kippt es dann. Also das wäre vielleicht interessant zu schauen, wann kippt es und ist es was einem gut tut oder verliert man sich?
Bezüglich der Forschung, welche Projekte würdest du gerne noch realisieren? Wo liegt derzeit deine Neugierde?
Ja, das ist ganz spannend. Jetzt ist ja gerade so ein Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich tatsächlich ganz viele Projekte zum Abschluss bringe. Also ich habe jetzt so 10 Jahre lang so meine Projekte irgendwie gefüttert und immer wieder aus der Schublade geholt. Manche Serien haben sehr, sehr lang Zeit gehabt, sich zu entwickeln und werden tatsächlich jetzt zum Beispiel in dieser Ausstellung Emerging Spaces im Fotoforum Innsbruck jetzt das erste Mal auch gezeigt. Und da kommt so ein Zyklus zum Abschluss. Also wo ich so einen Rückblick von 10 Jahren quasi zum Abschluss bringen. Und ich möchte mir das dann sehr gerne gönnen, dann nachher wirklich in diese Leere, in diese Pause zu gehen und quasi erwartungsvoll zu sein, was als nächstes kommt. Ich finde, das darf man erwarten können als Künstlerin oder als Mensch, der kreativ ist, dass man Dinge zum Abschluss bringt und feiert und dann so ein bisschen im Nachklang einfach mal erwartungsvoll sich dieser Leere auch irgendwie widmet und wartet, was dann auftaucht. Also das, ich glaube, das ist immer so. Da kommt dann irgendwas. Ich habe jetzt tatsächlich kein konkretes Vorhaben für danach, sondern bin auch neugierig, was mir dann sozusagen welches Thema mir dann anspringt oder ergreift oder sich irgendwie zeigt. Grundsätzlich fällt mir schon auf an meinen Arbeiten, dass ich sehr gern mit dem Raum arbeite oder mit Räumen. Ganz wurscht, ob das jetzt offene Räume sind, also in der Natur, oder ob das irgendwelche besonderen Innenräume sind, die einfach ein gewisses Potenzial haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Raum und Interaktionen im Raum und Installation im Raum vielleicht weiterhin wichtig sein wird. Aber ich habe noch kein konkretes Vorhaben. Also ich bin gespannt, ob und wann mich die Muse küsst.
Wie nimmt man denn Ideen oder die Muse dann wahr? Weil gerade wenn so viel Lärm um uns ist, ist es ja immer schwieriger, einfach diese Stimme zu hören, oder? Also ich würde jetzt Intuition oder Muse wirklich als innere Stimme bezeichnen, wo einfach so eine ganz leise Stimme auftaucht. Und wenn man mal hinhört, dann wird sie immer lauter und irgendwann kann man nicht mehr weghören. Aber die Kunst liegt ja mal grundsätzlich darin, die Stimme irgendwie zu hören. Und wie gelingt es?
Das stimmt. Naja, das gelingt, glaube ich, tatsächlich am ehesten, indem man sich eben selber Räume ermöglicht, in denen man sich selber spürt. Also wo man einfach ein bisschen diesen Trubel der Tätigkeiten und der Anforderungen beiseite schieben kann. Und das ist für jeden was anderes. Also das kann ein Waldspaziergang sein oder das kann für mich immer sehr geliebt ein Moment in der Hängematte sein. Oder es kann sein, dass man am Wasser sitzt. Also ich finde, es braucht eben diese bewussten Momente oder bewussten, diese kostbaren, wertvollen Momente, wo man einfach einmal nichts tut oder wo man nichts Nützliches tut. Nichts tut um zu, sondern einfach nur einmal sich selber was Gutes tut und sich entspannt und nichts tut und dann aufmerksam ist. Also braucht halt eine gewisse Selbstaufmerksamkeit und dann ploppen diese Themen auf. Und also ich finde, das sind eher immer viele Ideen als zu wenige. Also es ist dann eher die Frage, muss man wirklich jede Idee umsetzen? Und welche von den vielen Ideen ist so wichtig, dass man auch wirklich bereit ist, dafür Mühen in Kauf zu nehmen und das wirklich in die Welt zu bringen? Und das sortiert sich dann erst mit der Zeit raus, finde ich. Aber grundsätzlich mal so offen zu sein für die Ideen, die aufpoppen, wenn man, weiß ich nicht, auch wenn man in der Dusche ist oder beim Autofahren, also oder beim Radfahren. Einfach genau diese Momente, wo man gerade eigentlich nichts so jetzt angestrengt tut, da kommen eigentlich die Ideen. Und dann ist es sicher nützlich, dass man es irgendwie niederschreibt und schaut, wo ist so ein bisschen so eine Aufregung, eine Vorfreude und hält sich die auch über Tage und Wochen.
Zwei Fragen habe ich noch, Maria.
Gerne.
Wen könntest du stundenlang beim Arbeiten zuschauen? Oder welchen Berufsgruppen?
Also ich war jetzt gerade letztes Wochenende bei meinem Opa. Der lebt am Wehrberg, ist 89 und ein sehr rüstiger, fitter alter Herr, der noch mit über 80 selber zum Kochen gelernt hat. Als er nämlich dann plötzlich alleine leben musste. Und dem zum Beispiel schaue ich irrsinnig gern zu beim Kochen. Oder wie er die Dinge so macht mit seinen alten, knorrigen Händen. Und er hat da so ganz eine eigene Geschicklichkeit, die einfach aus den, ja, über 80 Jahren, die da in seinen Händen drin stecken sozusagen. Und er kann schon immer alle Finger so gut bewegen, weil da ganz viel Arthrosen sind. Aber er hat so einen Weg gefunden, dann trotzdem irgendwie ein Marmeladeglas aufzumachen oder trotzdem auch so feine Tätigkeiten auszuführen. Und dem könnt ihr einfach stundenlang zuschauen, auch einfach, weil ich mir das so richtig einprägen möchte, so seine Haptik und Gestik. Und weil ich es einfach so, so kostbar und so besonders finde. Das zum Beispiel ist eine Antwort auf deine Frage.
Hast du überlegt, daraus schon einmal ein Fotoprojekt zu machen?
Tatsächlich habe ich schon öfters darüber nachgedacht, dass ich eigentlich diese Hände von meinem Opa sehr faszinierend finde und überhaupt auch alte Hände sehr faszinierend finde. Überhaupt Hände sehr faszinierend finde, aber vor allem auch alte Hände. Und habe schon manchmal darüber nachgedacht, wie könnte die fotografisch eigentlich gut inszenieren. Also werf ein bisschen länger noch über diese Frage nachdenken, vielleicht kommt da ja noch was.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch. Wie bitte?
Dann kriegst du einen Abzug, wenn da was draus entsteht.
Ja, gerne. Sehr gerne. Eine Frage habe ich noch, Maria. Was möchtest du noch sagen?
Danke für das Interview, für den schönen Raum, den du aufgemacht hast. Und für die Menschen, die da zuhören, mag ich einen kleinen Gruß schicken an ihr eigenes kreatives Selbst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und dass sie dem einfach Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen.
Sehr schön gesagt. Und vielen, vielen Dank, Maria. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Viel Erfolg bei deinen Fotoprojekten, natürlich auch viel Kreativität und viel Muße bei deinen zukünftigen Projekten. Und vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Dankeschön.
Danke. Danke für das schöne Interview.